Eine Serie, und das ist heute der Abschluss dieser Serie. Wir hatten schon zwei Predigten dazu. Die meisten von uns sehnen sich nach der Gegenwart Gottes. Das ist unser Hauptgebet, wenn wir hier vorne vor dem Gottesdienst beten, für den Gottesdienst beten, füreinander beten, dass wir ihn erfahren, dass wir eine Begegnung haben mit ihm, mit dem lebendigen Gott. Wir begegnen ihm unterschiedlich, auf unterschiedliche Weisen. Das hat auch mit unserer Persönlichkeit zu tun, das hat mit unserer Prägung zu tun, das hat mit dem zu tun, wie wir einen Zugang bekommen haben zu ihm. Und wir wollen heute wieder zwei verschiedenen Arten oder noch mehreren nachspüren. Das Ziel ist im Prinzip, dass wir auch unser Spektrum erweitern, weil ich glaube, es gibt so unterschiedliche Arten. Und wir haben vielleicht am Anfang einen Zugang und dann ist uns anderes vielleicht fremd. Und da ist es einfach wichtig, mal nachzufragen und nachzugucken. Und vielleicht könnte das auch was für uns sein, sodass wir unterschiedliche Arten haben, Gott zu begegnen. Und ich wiederhole ganz kurz die Weisen, die wir schon hatten. Ihr findet hinten auch die ersten beiden Predigten auf dem Regal und bald auch im Internet. Das erste, die Gegenwart Gottes in der Gemeinschaft von Christen, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist etwas, was uns wahrscheinlich sehr vertraut ist, deshalb beten wir viel auch miteinander in kleinen Gruppen, deshalb treffen wir uns in kleinen Gruppen über den Gottesdienst hinaus und so weiter. Deshalb haben wir Hauskreise. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir einander auch etwas mehr in unser Leben hineinschauen lassen, als einfach nur vor die Stirn. Zweiter Punkt, Jesus begegnen in den Armen. Das ist schon etwas spezieller und vielleicht erwarten wir das nicht unbedingt. Jesus sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Die Leute von uns, die beim Manna dabei sind, erfahren etwas davon oder erahnen etwas davon, dass sie nach einem so langen Tag, wo sie wirklich viel Kraft investieren, zwar körperlich K.O. zurückkommen, aber innerlich doch aufgebaut. Ihr seid Jesus begegnet in den Menschen dort. Mutter Teresa ist so ein leuchtendes Beispiel für diese Art, Gott zu begegnen. Wobei ich kenne eine Frau, die sie persönlich erlebt hat. Sie hat persönlich mit ihr sprechen können in Indien. Und sie hat mir jetzt noch ihr Geheimnis gesagt. Sie war jetzt in der Exerzitienwoche mit dabei und sagte, sie sei ihr persönlich begegnet und hat ihr dann auch Wertschätzung rüber, also einfach gesagt, wow, das ist so super, was Sie hier tun und so weiter. Und der Orden heißt ja Orden der Nächstenliebe, aber dann sagte sie, ich bin ein kontemplativer Mensch. Also sie hat sich nicht als karitativ beschrieben, sondern als kontemplativ. Und es ist wohl so, dass diese Schwestern, die da die Sterbenskranken pflegen, jeden Donnerstag für sich einen Stilletag haben. Und aus dieser Kraft leben sie und können das dann tun. Einmal in der Woche einen Tag, wo die Schwestern sich zurückziehen, nur mit Jesus allein. Und dann aber auch jeden Tag verschiedene Gebetszeiten. Gott in den Armen begegnen. Drittens, das ist etwas, was für uns etwas wahrscheinlich für die meisten von uns fremd ist, aber manche haben vielleicht einen kleinen Zugang schon gefunden. Gottes Gegenwart in Ikonen, Ikonen als Fenster zum Himmel. Besonders in der Ostkirche gepflegt, bei den russisch-orthodoxen, griechisch-orthodoxen. Wenn man in eine orthodoxe Kirche geht, hat man lauter Ikonen vorne und sie erleben das wie als Fenster zum Himmel, dass ein Bild zwar dargestellt wird, aber dass dahinter sich die Wirklichkeit des Himmels verbirgt. Dann als viertes wieder die sehr vertraute Art, Gott begegnen in Lobpreis und Anbetung. Das ist das, was wir eben besonders pflegen, jeden Gottesdienst, jeder Hauskreis. Wir beten ihn an mit Liedern und wir begegnen ihm. Und da gibt's nun ganz viele Bibelverse dazu. Er thront über den Lobgesängen Israels. und so weiter. Also man kann da die Psalmen nehmen. Von der Schöpfung bis zur Offenbarung wird Gott gelobt. Fünfte Art, auch im Abendmahl ist Jesus gegenwärtig. Das ist auch etwas, was uns sehr kostbar ist. Vielen von uns ist es sehr kostbar, deshalb feiern wir jeden zweiten Sonntag Abendmahl miteinander. Es ist mehr als eine Erinnerung an das, was Jesus damals getan hat. Es ist eine Begegnung mit ihm jetzt, heute, in Brot und Wein oder Traubensaft, je nachdem, wie wir es feiern. Auf eine geheimnisvolle Weise ist Gott gegenwärtig im Abendmahl. Und jetzt geht's weiter, das nächste, Jesus begegnen, Christus begegnen, Gott begegnen in seinem Wort. Das ist wieder eine klassische Art, dein Wort ist meinem Mund süßer als Honig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Während das Abendmahl oder die Eucharistie der urkatholische Zugang ist zu Gott und der wichtigste ist das der urevangelische. Man sieht es an den Kirchenbauten in der Architektur. Man sieht es auch bei uns, was bei uns das Wichtigste ist. In katholischen Kirchen ist der Altar das Wichtigste. Eucharistie. In den evangelischen Kirchen, in den traditionellen alten, ist die Kanzel das Wichtigste. Und die ist meist erhöht. Ich weiß nicht, ob sie es heute noch machen, aber als ich Pfarrerin war, bin ich noch auf die Kanzel gegangen und ich war dann einfach 3 Meter über der Gemeinde in dieser Kanzel und habe von dort das Wort Gottes gepredigt. Ich hoffe, es war das Wort Gottes. Heute machen sie das teilweise auch nicht, haben die Kanzeln irgendwie rausgeschmissen. In der Annakirche zum Beispiel ist die Kanzel weg. Da haben sie jetzt auch so ein Rednerpult, so ein sogenannter Ambo. Und aber das ist so, kann man erkennen. Was ist bei uns das Wichtigste, wenn man hier reinkommt? Wir haben den Altar erstmal weggenommen. Und hier ist das ganze Equipment für die Musik, der Worship. Die Anbetung, Gott begegnen in der Anbetung, in Liedern. Das ist so das typisch Vineyard-mäßige. Aber eben auch das Abendmahl und auch das Wort Gottes. Wir versuchen das zu verbinden, aber es ist schon, man sieht es an der Architektur, was einem besonders wichtig ist und wie so der erste Zugang ist. Wir haben hier auch keine Ikone, jedenfalls noch nicht, aber ich denke, es ist auch nicht, ist wahrscheinlich nicht unser erstes, so dass wir hier in orthodoxen Kirchen ist einfach diese Ikonenwand. Und es wäre so schön, wenn wir einander nicht verurteilen wegen dieser Unterschiedlichkeit, sondern wenn wir vielleicht nachfragen, was bedeutet dir das und warum bedeutet dir das was? Weil sonst verbauen wir uns so viel und sonst haben wir nicht Teil an dem Reichtum der ganzen Christenheit. Was so spannend ist, ein orthodoxer Gottesdienst ist für mich wirklich so fremd, da kann ich gar nicht mit umgehen. Aber wenn ich mich mit den orthodoxen Geschwistern über Jesus unterhalte, dann spüre ich eine große Nähe. Und wenn ich das dann weiß, wie nah sie mit Jesus leben und wie sie Gott anbeten, kann ich mich vielleicht auch öffnen für das, was ihnen in ihrem Gottesdienst wichtig ist. Genauso umgekehrt, wenn jemand hier hereinkommt und er traditionell geprägt ist und vielleicht sagt, wo ist denn hier der Altar? Die haben hier diese ganze Technik auf der Bühne und die haben eine Bühne. Da ist doch Gott gar nicht da. Es mag den einen oder anderen der hier so hineinkommt. Und dann lade ich sie ein, einfach mal nachzufragen. Was bedeutet dir diese Anbetung mit Liedern? Was ist das? Was ist dir da wichtig? Und vielleicht sind wir da viel näher beieinander, als wir denken. Ja, Gott begegnen in seinem Wort. Jesus spricht durch die Predigt zu uns. Und er spricht zu uns, wenn wir sein Wort lesen, täglich. Das ist auch, ich denke, das war eine urchristliche Praxis, das Wort Gottes täglich zu lesen. Und es ist dann in der evangelischen Erneuerungsbewegung des sogenannten Pietismus im 17. Jahrhundert wieder aufgelebt. Gottes Wort jeden Tag für sich leben in der sogenannten stillen Zeit. Beim Lesen der Bibel machen wir immer wieder die Erfahrung, dass der lebendige Gott zu uns spricht, dass uns plötzlich ein Bibelvers anspricht. Und ich vermute mal, die meisten von uns haben bestimmte Bibelverse, die in ihrem Leben schon mal wichtig waren, durch die Gott zu ihnen gesprochen hat und die dann irgendwo auch wegweisend waren. Dein Wort ist süßer als Honig, betet der Psalmbeter. Es gibt einen ganzen Psalm mit über 100 Versen und er besingt Gottes Wort und seine Herrlichkeit. Psalm 119. Sein Wort kehrt nicht leer zurück, sondern bewirkt, zu was es ausgesandt ist. Jesaja 55. Wenn man schon lange Christ ist und sein Wort immer wieder gelesen hat, manche lesen die Bibel ja in einem Jahr und immer wieder neu oder einfach immer wieder fortlaufend, auch in unterschiedlichen Übersetzungen, kann es sein, dass es da auch Ermüdungserscheinungen gibt und dass man denkt, ah, das kenne ich doch alles schon, da gibt's nichts Neues mehr, das habe ich schon so oft gelesen. Dann lade ich euch ein, einfach mal die Art und Weise, wie ihr Bibel lest, zu variieren. Und eine wunderschöne Art ist, die Bibel nicht nur mit dem Kopf zu lesen und zu fragen, was steht denn da, was ist da ausgesagt, was ist das für ein geschichtlicher Hintergrund, sondern sie betend zu lesen. Also sozusagen mit Gott über sein Wort ins Gespräch zu kommen. Noch eine weitere Art, sich hineinzuversetzen in die Szenen. Es geht besonders gut, wenn es Geschichten sind. Es geht aber auch gut bei diesem Psalm 23. Du bist mein Hirte, da kann man sich auch einen Hirten vorstellen. Und es ist ungeheuer spannend, sich hineinzuversetzen in die Personen der Geschichten. Im Moment ist in der fortlaufenden ökumenischen Bibellese Johannesevangelium dran und vorgestern war die Heilung des Blindgeborenen. Ja, genau. Und man kann sich hineinversetzen in diese Szene, einfach mal Augen zu, sich vorstellen, wie das war. Dieser Blindgeborene saß da, die Jünger kamen vorbei, dann haben die Jünger über den da gesprochen, der hat es sich ja mitgekriegt. Wer hat denn da gesündigt, er oder seine Eltern? Ich habe mich dann in den Blinden mal hineinversetzt, dachte, ey, das war wohl krass. Der leidet da, bettelt, ist blind und dann reden die über den. Und dann sagt Jesus, keiner hat gesündigt. Es soll einfach die Herrlichkeit Gottes an ihm offenbar werden. Und dann macht er so einen Brei, platscht ihm das auf die Augen und sagt, geh zu dem Teich Siloa und wasch dich. Und wenn man sich da hineinversetzt, erfährt man noch ganz andere Aspekte. Und es kann sein, wenn man es in einem Jahr liest, versetzt man sich vielleicht in den Blinden rein und in einem anderen Jahr vielleicht in einen Jünger. Und in einem anderen Jahr vielleicht in Jesus, je nachdem. Und es hat oft mit uns zu tun, in wen wir uns jetzt gerade hineinversetzen. Und es ist hochspannend. Es macht das Bibellesen wieder spannend, wenn Ermüdungserscheinungen da sind. Weil man denkt, man wird ja alles kennen. Der siebte Punkt, Jesus begegnen im Gebet. Es ist die ursprünglichste Art, Gott zu begegnen und es ist vielleicht etwas ungewöhnlich, da einen extra Punkt zu machen, aber er hat dann noch ganz viele Unterpunkte. Und ich glaube, auch hier gibt es noch einiges zu entdecken an Gebet. Viele Christen leben mit dem liturgischen Gebet. Etwas, was uns eher fremd ist, liturgisch zu beten. Wahrscheinlich hat Jesus das getan, in der Synagoge. Er ist ja öfter in die Synagoge gegangen und die beteten auch die Psalmen, so wie es heute in vielen Kirchen auch üblich ist, auch in den Klöstern üblich ist. Mir war das am Anfang ganz, ganz fremd, über lange Jahre und Jahrzehnte. Inzwischen habe ich dem etwas abgewonnen. Man kann sich fallen lassen im liturgischen Gebet. Man muss nichts tun. Man muss nichts produzieren. Auch kein Gebet. Es berührt tiefere Schichten unserer Existenz. Es trägt auch da, wo man keine Worte mehr findet. In der Regel sind es Psalmen, die gebetet werden in diesem Tageszeitgebet. Morgens, mittags, abends und nachts. Und es baut den Geist auf, diese Kontaktstelle zu Gott. Und ich habe euch jetzt mal einen Teil aus der Komplett kopiert, abfotografiert. Und mal schauen, doch, wir können das lesen. Und ich lade euch ein, das einfach mal mit mir zu singen und mal zu schauen, was das mit euch macht. Wenn ihr Noten lesen könnt, dann könnt ihr es wahrscheinlich gleich mitsingen. Das ist ein Wort aus dem Psalmen. Das hat Jesus gebetet, als er am Kreuz hing. Es war eins dieser Kreuzesworte. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. In den Klöstern wird es gebetet an jedem Abend. Ich singe K und ihr, es heißt Kantor und G heißt Gemeinde. Das singe ich dann, das singen wir dann alle zusammen. Und wir probieren es einfach mal. Und wenn man das jeden Tag tut, dann kommt das in ein Rein. Und dann ist das etwas sehr, sehr Stärkendes, Wohltuendes und Tragendes, auch in schwierigen Situationen des Lebens. Wir probieren es einfach mal. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Alle? Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Dir befehle ich meinen Geist. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Lass uns noch mal singen. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Dir befehle ich meinen Geist. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Vielleicht merkt ihr ein bisschen, das macht was mit einem. Man kann das auch. Nur diese, das, die Komplett ist länger, das sind nicht nur die Worte, aber dieses eine singen am Abend, bevor man ins Bett geht. Ja, das ist liturgisches Gebet. Nächster Punkt, Gebetsgemeinschaft. Das ist etwas, was wir alle kennen und alle praktizieren. Wir sitzen zusammen und wir beten miteinander. Und jeder betet laut und jeder hat Teil am Glauben des anderen, indem er den anderen laut beten hört. Das hat auch etwas Besonderes. Man betet so, wie der Schnabel einem gewachsen ist, in seiner eigenen Sprache. Man muss sich das vorher nicht überlegen. Und das Schöne daran ist wirklich dieses, man wird aufgebaut durch das Gebet des anderen. Und man erlebt Einheit, das wäre schön in der Gebetsgemeinschaft, dass sich vielleicht ein Gebet an das andere heranreiht und es ein Thema hat. Und es ist etwas, was wir ja in Hauskreisen praktizieren, was wir immer wieder praktizieren, wenn wir zusammen sind, auch in Teams. Und dazu brauche ich jetzt nicht weiter viel zu sagen. Unsere Art, oft miteinander zu beten. Dann das Sprachengebet. Das ist das Beten in einer Sprache, die wir nicht gelernt haben. Es kann eine real existierende Sprache sein oder auch eine Kunstsprache aus einer bestimmten Sprachfamilie. Man kann es nicht unterscheiden, ob derjenige in einer Sprache betet, die er auch noch kann, oder ob es Sprachengebet ist. Wenn ich zusammen mit ausländischen Menschen bete und es ist jetzt nicht gerade Französisch oder Englisch oder Spanisch und ich kenne die Sprache eben nicht, zum Beispiel wenn früher ich gebetet habe mit Ruth und Yuzhen Cao, die ich aus China kamen, und sie dann etwas Ungewöhnliches gebetet haben, was ich nicht verstanden habe, wusste ich immer nicht, beten sie jetzt Chinesisch oder beten sie in Sprachen? Man kann das nicht unterscheiden. Es ist nicht, hat nichts zu tun mit Ekstase. Es ist ein ganz nüchternes Gebet. Ich kann es beginnen und aufhören, wann ich möchte, wenn ich diese Begabung habe. Paulus empfiehlt uns, möglichst viel in Sprachen zu beten, denn er sagt, es baut unseren Geist auf. Unser Kontaktorgan zu Gott baut es auf. Das heißt, wir werden hörfähiger. Wir werden sensibler für ihn. In der Apostelgeschichte lesen wir ganz viel von diesem Sprachengebet. In den meisten Übersetzungen wird es als Zungenrede beschrieben. Das finde ich, da assoziiert man eher Dinge, die, ja, wo man, ja, wo dann so was rauskommt wie komisches Lallen oder so. Da gibt's auch Bibelkommentare, wo das so steht. Und da merkt man einfach, die wissen nicht, von was sie sprechen. Und die haben es einfach von diesem Zungengebet hergeleitet. Aber Sprachengebet passt eigentlich viel besser, weil es ist eine Sprache oder ein Teil der Sprache oder es gehört irgendwo sprachlich hin. Man kann das als Linguisten, haben das schon mal darüber geforscht. Das kann man alles machen. Ist also nicht was Abgehobenes und was Komisches. Also am Anfang wurde es ganz normal praktiziert bei den Christen, dann ist es in der Kirchengeschichte eher in Vergessenheit geraten. Ich glaube aber, dass es während der ganzen Kirchengeschichte vorkam. Ich glaube auch, dass es ganz viele Menschen haben, dass es eigentlich schöpfungsgemäß in uns angelegt ist und dass der Heilige Geist das wie befreien kann, dass wir es können, dass wir es praktizieren können. Es kam dann Anfang des letzten Jahrhunderts ein Aufbruch, ein charismatischer Aufbruch, zunächst in den Pfingstkirchen, dann auch in den traditionellen Kirchen unter charismatische Erneuerung bekannt, in den 60er Jahren dann. Und da brach es wieder auf und da war das so ein etwas Neues, etwas Unbekanntes zunächst, etwas, was manche abgeschreckt hat und sagen, oh, das wollen wir aber gar nicht, das ist aber ganz komisch. Und andere, die sich danach ausgestreckt haben. Wir wollen es bei uns auch praktizieren als etwas ganz Natürliches, Normales. Es ist ein Beten ohne die Bremse des Verstandes. Und das tut intellektuellen Typen eher gut, aber intellektuelle Typen haben auch eher Schwierigkeiten, es zu bekommen, weil der Verstand dann sofort eine Bremse macht und ist irgendwie, das ist doch ganz komisch, denn man versteht es nicht. Das ist dann noch eine andere Begabung, es zu verstehen. Und das Interessante bei dieser Interpretation des Sprachengebets ist, dass man nicht die Sprache dann übersetzt oder Vokabeln übersetzt, sondern einen inneren Eindruck hat von dem, was es heißt. Und dann ist es völlig egal, in welcher Sprache derjenige dann betet. Ja, ich habe gedacht, wir probieren heute einfach auch was und wir machen manches praktisch. Und ich würde jetzt sagen, alle die die Gabe des Sprachengebets haben, lasst uns doch durcheinander laut in Sprachen beten. Das können wir heute mal tun. Das tun wir im Gottesdienst sonst nicht üblicherweise. Da können wir in Sprachen singen. Vielleicht wird auch ein Singen daraus. Das geht auch, dass man in Sprachen singt. Lasst uns jetzt zunächst mal in Sprachen beten und dann können diejenigen, die das nicht kennen, einfach mal hören. Und es wird völlig unterschiedlich klingen bei den Einzelnen. Haben wir hier im kleinen Kreis in Sprachen gesungen und da hatte ich den Eindruck, bei Kessel, das klingt so ein bisschen orientalisch, ganz schön. Und es gibt Sprachengebete, die sind sehr romanisch, klingen die. Und andere sind ganz ungewöhnlich von den Lauten, ganz komisch erstmal für uns. Und es gibt ja wirklich Sprachen, die sind für unsere Ohren komisch. Also so asiatische Sprachen, die sind so anders, da versteht man ja nichts. Und die haben auch von der Intonation, sind die so fremdartig. Und kann auch sein, dass euer Sprachengebet so klingt. Wenn ihr es noch nicht habt, könnte ja sein, irgendwas kommt in euch auf, dann macht einfach mit und scheut euch nicht. Ja, wir machen das jetzt einfach mal laut durcheinander. Steht doch mal dazu auf und dann haben wir vielleicht weniger Scheu. Hat jemand jetzt ein Bild, einen inneren Eindruck gehabt? Freiheit, Befreiung von vielen Dingen. Wow. Wie die Engel singen, einen Moment. Zärtliche Gegenwart. Der Heilige Geist ging durch und durch. Ich wiederhole es wegen der Aufnahme. Wie in einer großen Kathedrale. Ja. So ging es mir auch, so ähnlich. Es war sehr zart. Schön und konzentriert. Ja, genau, vielleicht sollten wir es häufiger machen. Es ist etwas, was Gott uns geschenkt hat und was er weiteren Menschen schenken möchte. Es ist aber nicht so, dass das die Besonderen sind. Es ist wirklich nichts Besonderes. Also ich möchte es dann damit nicht abwerten. Versteht ihr es richtig? Versteht es recht, was ich damit meine? Es ist nicht etwas für die Privilegierten, sondern es ist was für ganz viele. Man kann sich unterschiedlicher Ansicht sein, ob es für alle oder nicht alle. Da ist Paulus auch sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite sagt er in 1. Korinther 12, es ist eine Gabe unter vielen, die einen haben das, die anderen haben das, die anderen haben das. Und dann sagt er mal, ihr würdet alle in Sprachen beten. Und wenn er das sagt, dann denkt man, ja gut, dann haben es alle in sich. Aber in der Tat ist es so, dass es manche Menschen wünschen sich's auch und irgendwie geschieht es nicht. Aber dann seid nicht frustriert. Äußerlich ganz anders, aber mit einer ähnlichen Wirkung ist das Jesusgebet oder das Herzensgebet der Ostkirche. Das ist wiederum etwas, was bei uns sehr unbekannt ist. Das ist die immerwährende Wiederholung der Worte: Jesus Christus, Herr Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner. Oder einfach des Wortes Jesu, Jesus, mit dem Atem verbunden. Auch dieses Gebet baut unseren Geist auf. Und auch dieses Gebet geht irgendwann an unserem Verstand vorbei, so dass es in uns betet und wir mit Gott verbunden sind. Das ist etwas, was man üben muss. Das kann man nicht so. Man muss es üben, so dass es das eigene wird. Und in der russisch-orthodoxen Kirche wird es sehr viel praktiziert. Da haben das Menschen eingeübt, so dass es ständig in ihnen betet. Und das machen wir jetzt auch mal. Setzt euch einfach mal gut hin, also mit dem Rücken an die Lehne und den Beinen auf dem Boden. Und macht die Augen zu. Und spürt ein bisschen eurem Atem nach, wie er kommt und geht, ohne dass ihr irgendwas dazu tut. Es atmet euch einfach. Und jetzt unterlegt ihr euer Einatmen mit dem Namen Jesus. Ihr atmet ein und denkt dabei das Wort Jesus. Jesus lebt ja in uns. Ich stelle mir bei diesem Gebet vor, dass seine Gegenwart in mir stärker wird, dass ich ihn einatme und manchmal unterlege ich das Ausatmen mit dem, was ich vielleicht an Sorgen oder sonst wie welchen Dingen loswerden möchte, an Sorgen oder an Verspannung oder an ja, was auch immer. Dieses Gebet baut auch unseren Geist auf. Es ist wirklich von der Wirkung ähnlich wie das Sprachengebet. Und es ist etwas, wenn ich es denn geübt habe und in mir ist, was in mir nicht ist. Ich habe es nicht geübt. Ich kann es, es betet nicht in mir. Ich habe euch von meiner Freundin Andrea erzählt, die im April verstorben ist und sie hat die letzten Wochen ihres Lebens nur noch das Jesusgebet gebetet. Das war das, was sie noch konnte und das hat ihr Halt gegeben, das hat sie getragen in ihrer Angst, das hat ihr Kraft gegeben und Trost. Jesus, Jesu Gegenwart in ihr. Ja, und zum Schluss das ganz persönliche Gebet. Das Gebet alleine, jeder für sich, sicherlich das Vertrauteste, das tägliche persönliche Gebet, wie das tägliche Bibellesen, das tägliche Brot unseres Lebens, die Audienz, die tägliche Audienz beim Chef der Welt. Das ist das, was uns vertraut ist, sicherlich für die meisten von uns die tiefste Ausdrucksform ihres Glaubens, diese gelebte Jesus-Beziehung. Entspannt da sitzen, einen Bibeltext lesen, vielleicht in den Bibeltext hineinkriechen, sich beschenken lassen, hören, beten, was einem auf dem Herzen liegt, für Bitten für andere, auf ihn hören, was er zu sagen hat. Ihm begegnen, ganz persönlich. Was für ein Vorrecht. Okay, jetzt bin ich eigentlich rum mit meiner Zeit. Vielleicht noch ich mache doch noch die kurzen Abschlussgedanken. Erstens Geist und Form, einfach ein kurzer Gedanke. Den Geist gibt es nicht pur, sondern es gibt immer eine Ausdrucksform. Und diese Ausdrucksform ist ein Vehikel. Und es ist so gut und wichtig, sich am Vehikel nicht zu stören, sondern dahinter zu sehen und dahinter zu fragen, damit uns vielleicht auch Fremdes vertraut wird. Lasst uns darauf achten, dass hinter jeder Form Gottes Geist wirken kann. Zweitens Körper, Geist und Seele. Wir sind eine Einheit von Körper, Geist und Seele. Wir möchten Gott mit unserer ganzen Existenz begegnen, zum Körper helfen zum Beispiel, um ihm körperlich zu begegnen, auch gewisse Gesten. Viele von uns strecken die Arme nach oben, so oder so, wie auch immer oder so. Es ist eine Geste, manch knien hin, es ist eine Geste, oder sich lang auf den Boden zu legen, auf das Gesicht, als Geste der Unterordnung unter Gott und seiner Herrschaft auf dem Rücken, um uns entspannt in seiner Gegenwart, beschenken zu lassen. Sowas kann helfen und es unterstützen. Es gibt den Bereich der Gefühle. Viele sind durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, haben sie Zugang gekriegt zu ihren Gefühlen, auch die Gefühle in die Gottesbeziehung hineinzubringen. Und was uns dann gefällt, das hat sehr viel mit unserer Herkunft zu tun, mit unserer Prägung. Und da gibt es nicht die eine Art und die eine Form. Und es geht letztlich darum, dass Gott unseren Geist aufbaut, das Kommunikationsorgan zu Gott. Drittens, unsere Sehnsucht nach Gott und Gottes Sehnsucht nach uns. Diese verschiedenen Weisen sind wie verschiedene Schöpfgefäße aus der einen Quelle des Lebens. Die Bibel ist voll von Zeugnissen, wie der lebendige Gott Menschen überraschend begegnet. Und wenn wir Sehnsucht haben nach Gott, dann können wir wissen, dass er genauso eine Sehnsucht hat nach uns und vielleicht noch eine größere. Amen.